Wir sind Anderswo, der Podcast. Mit unserem Magazin Anderswo und dem Online-Reiseportal inspirieren wir seit vielen Jahren Menschen zu nachhaltigem Reisen. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die sich für klimafreundliches Reisen engagieren. Wir möchten wissen, was bedeutet nachhaltiger Tourismus für Sie? Und was motiviert Sie zu Ihrem Engagement? Das ist Ihre Geschichte. Ja, willkommen beim Anderswo-Podcast. Wir stehen kurz vor Weihnachten und vor Jahresende und da neigt man schon mal dazu, ein bisschen Bilanz zu ziehen und nochmal auf die letzten Monate zurückzuschauen und sich vielleicht ein paar grundsätzliche Fragen im Leben zu stellen. Und dazu passt unser heutiges Thema ziemlich gut, denn heute geht es um Reisen, die das Leben verändern können. Genauer, es geht ums Pilgern. Pilgern ist wahrscheinlich die älteste Art zu reisen. Jedenfalls lassen sich Wallfahrten bereits bei den alten Ägyptern nachweisen. Bei einem vergleichenden Blick auf die großen Weltreligionen erweist sich Pilgern als ein nicht nur sehr altes, sondern auch ein universelles Phänomen. Betrachtet man die Herkunft des Wortes, also das lateinische Wort peregrinus, der Fremde, wird deutlich, worum es beim Pilgern geht, sich nämlich in die Fremde begeben, sich dieser Situation auch einfach auszusetzen und vielleicht einiges zu überdenken. Vielleicht lässt sich Pilgern also im weitesten Sinne als Reise zu sich selbst verstehen. Und das zumindest würde erklären, warum Pilgern so hoch in Konjunktur ist, obwohl für viele Menschen Religion einfach keine Rolle mehr spielt. Da Pilgern so eine individuelle und persönliche Erfahrung ist, haben wir beschlossen, das heute nicht mit einer Touristikerin zu besprechen, sondern mit jemandem, der sehr viel persönliche und eigene Erfahrung gesammelt haben. Bei mir heute zu Gast die Autorin Maria Gintrowski. Herzlich willkommen, Maria.
Dankeschön, hallo.
Maria könnte man schon als Pilgerprofi bezeichnen. Ein Klassiker hat sie besonders angetan, nämlich der Jakobsweg. Sie ist den Camino de Santiago zumindest abschnittsweise mehrfach gelaufen. Wenn Maria nicht pilgert, publiziert sie regelmäßig in Literaturzeitschriften und schreibt vor allem Gedichte und Kurzgeschichten. Aktuell arbeitet sie an einem neuen Erzählband und hat dafür ein Arbeitsstipendium der Stadt Köln erhalten. Aus der Laudatio der Jury des Dieter-Wellershof-Stipendiums zitiere ich: Die Stories von Tina Ilse Maria Gintrowski untersuchen die Brüche und Risse im vermeintlich Normalen. Und weiter: Ihre Texte handeln von Figuren, die in ihrer Welt den Fokus verloren zu haben scheinen und sich in ihrer Rolle neu definieren müssen. Klingt verdächtig nach literarischem Pilgern. Maria, bevor ich meine Fragen loswerde, lassen wir nochmal den letzten Podcast-Gast zu Wort kommen. Das war Bruno Peters von Elan Sportreisen. Und wie immer in unserem Podcast hat auch er am Ende für den Nächsten eine Frage hinterlassen. Und seine Frage an dich lautet:
Mich würde tatsächlich interessieren, was bei Urlaubsplanung für dich wichtig ist. Was hat den höchsten Stellenwert für dich, wenn du einen Urlaub planst? Und damit verbunden natürlich auch die Frage, inwieweit ist es wichtig, dass vorher schon die Nachhaltigkeit damit drin ist?
Oh, komplexe Frage. Also dazu müsste ich erstmal sagen, dass ich so mit dem Wort Urlaub gar nicht so furchtbar viel anfangen kann, sondern vielleicht eher mit dem Wort Reisen. Wenn ich meine Reisen plane, ja, ich würde sagen, das Allerwichtigste ist erstmal das Gefühl aus dem Bauch raus, also wo zieht es mich hin? Und dann zu gucken, wie kann ich das realisieren?
Ja, erzähl uns doch mal, seit wann pilgerst du, wie hat das alles angefangen?
Also angefangen mit dem Pilgern hat es 2008. Meine Motivation war eigentlich Verzweiflung oder Ratlosigkeit. Mir ging es zu der Zeit überhaupt gar nicht gut. Ich hatte schon verschiedene Sachen ausprobiert, um zu versuchen, dass es mir wieder besser geht. Ich habe lange Therapie gemacht und alle möglichen Dinge. Und habe aber immer noch, also 2008 war es immer noch so, dass ich einfach nicht wusste, wohin. Und dann kamen verschiedene Dinge zusammen. Ich hatte vom Jakobsweg gehört, natürlich, also wie ja sehr viele. Allerdings habe ich nicht das Harpe-Kerkeling-Buch gelesen, erst viel später. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich brauche was Simples, was Einfaches. Also ich war extrem überfordert mit der Kompliziertheit in meinem eigenen Kopf und meinem Leben und so. Und ich hatte das Gefühl, ich brauche was, was ganz simpel und ganz klar ist. Also, und ich finde, simpler als einfach gehen geht ja gar nicht. Außerdem ein klares Ziel. Und das Ziel war dann eben Santiago. Ja, und ich hatte schon lange das Bedürfnis, also ich habe viele Dinge in meinem Leben sehr als Last empfunden. Und vielleicht kennt ja jeder so den Wunsch, einfach wegzulaufen. Das geht natürlich nicht wirklich, weil man sich ja mitnimmt. Aber trotzdem hatte ich schon lange den Impuls, dass ich dachte, ich würde am liebsten aus meiner Haustür rausgehen und nicht mehr wiederkommen.
Und genau das hast du gemacht. Du bist von zur Haustür losgelaufen, hast du mir erzählt.
Ich bin aus der Haustür losgelaufen, allerdings bin ich wiedergekommen, wie man daran merkt, dass ich jetzt in Bonn sitze. Genau, aber ich habe damals in Bonn auch gewohnt und ja, dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, ich packe jetzt meine Sachen, so wenig wie möglich und gehe einfach aus der Haustür raus und versuche mal nach Santiago zu kommen.
Und das hast du auch geschafft. Wie lange warst du unterwegs?
Also alles in allem hat die ganze Reise so 3 Monate gedauert, denke ich. Allerdings bin ich am Anfang, war mein Plan sehr Freestyle. Also ich bin nicht auf dem Jakobsweg gestartet. Ich habe einfach irgendwie gedacht, ich gehe runter zum Rhein und dann immer den Rhein entlang. Also nicht in Flussrichtung, sondern in Richtung Quelle. Und ja, mein Plan war eigentlich, irgendwann biege ich dann rechts ab nach Frankreich, durchquere Frankreich, komme dann an die Pyrenäen und ab da ist ja der Hauptjakobsweg, der Camino Frances. Ne? Ja. Man könnte natürlich auch schon ab Deutschland und ab ja sehr vielen europäischen Ländern nur Jakobsweg laufen, ja. Das habe ich aber nicht gemacht.
Bist du denn ganz alleine gelaufen?
Genau, also das war auch total wichtig für mich, dass ich das einfach wirklich nur für mich mache. Deswegen bin ich, genau, ich bin ganz alleine losgelaufen. Also das sowieso, da trifft man ja auch erstmal niemanden. Ich bin auch, ja, die ganze erste Strecke durch Deutschland und dann auch durch Frankreich nicht nur gelaufen, weil manchmal ging es gar nicht. Also ich hatte auch kein Handy dabei, keine Karten und war einfach zwischendurch auch so ein bisschen lost. Und dann bin ich auch mal ein Stück mit dem Zug gefahren oder am Rhein am Anfang auch ein Stück mit dem Schiff. Und in Frankreich bin ich da mal getrampt und so. Ja, und ab den Pyrenäen dann, also ab Saint-Jean, bin ich dann nur noch gelaufen bis nach Finisterre, ans Meer.
Bist du dann noch andere Pilgerwege gelaufen?
Nein, tatsächlich nicht bis jetzt. Also ich habe mich total verliebt in diesen Weg und ich bin während Corona, habe ich auch mal ein bisschen hier Jakobswege ausprobiert in der Region. Das ist aber was ganz anderes, weil da ja viel weniger Leute unterwegs sind. Und ich wandere schon auch so gerne. Ich würde auch total gerne mal irgendwie in die Alpen oder so, aber mich hat es einfach immer wieder zu diesem Haupt Camino Frances gezogen.
Ja, obwohl Menschen schon immer gepilgert sind, ne? Und obwohl es bekannte Routen gibt, obwohl es eine Pilgerinfrastruktur gibt und natürlich inzwischen auch wahrscheinlich digitale Unterstützung beim Pilgern, ist Pilgern immer noch so ein Riesenabenteuer. Und wenn ich meine eigene Reaktion darauf begutachte, geht es mir da gar nicht anders. Der erste Gedanke, der mir kommt, boah, so als Frau alleine unterwegs sein, ist der Gedanke der Sicherheit. Hast du das oder hattest du das damals? Hat sich das verflüchtigt?
Also ich habe das absolut. Ich würde sagen, ich bin einer der Menschen, die am meisten mit Angst zu tun haben, die ich kenne. Ich habe wahnsinnig viel Angst. Ich hatte auch da unglaubliche Angst. Also gerade die ganze erste Strecke, weil das ja eben kein offizieller Weg oder so war, da war ich ja sehr viel alleine und ich habe furchtbare Ängste ausgestanden, aber ich bin halt einfach trotzdem weitergegangen immer. Und was ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht habe, das gibt es ja auch Leute, die halt einfach ein Zelt mitnehmen und irgendwo draußen übernachten oder so. Also das wäre nicht meins, nicht alleine. Ich habe halt in Deutschland zum Beispiel am Anfang das Konzept gehabt, ich bin immer auf die Kirchen zugelaufen und habe dann versucht, in den Kirchen oder Gemeindehäusern oder so halt jemanden zu finden und zu sagen, hallo, ich laufe nach Santiago, kann ich hier irgendwo übernachten? Und da habe ich wirklich auch tolle Erfahrungen gemacht. Also ich habe mal in einem Gemeindehaus übernachtet, in einem Kloster, in einem riesigen Kloster durfte ich in der leerstehenden Großküche schlafen. In Frankreich hat mich eine alte Dame mit zu sich nach Hause genommen ins Gästezimmer. Oder auch da war ich in einem Kloster, in einem Priesterseminar-Wohnheim und so. Also ich habe mir immer irgendwie Orte gesucht, wo ich mich schon auch sicher gefühlt habe.
Was würdest du denn so einem Pilgeranfänger oder Anfängerin raten? Wie geht man das am besten an?
Also ich würde da gar nicht so viel pauschale Tipps geben können. Ich würde sagen, einfach so wenig wie möglich mitnehmen.
Genau, die nächste Frage wäre, was kommt in den Rucksack und was lässt man am besten ganz sicher zu Hause?
Genau, also das habe ich auch immer wieder beobachtet, dass ich finde, viele Leute haben viel zu viel Sachen dabei, aber das ist auch ein bisschen subjektiv, weil ich zum Beispiel kann es einfach nicht leiden, so viel zu tragen. Also manche Leute sind da, glaube ich, entspannter. Ich kriege wahnsinnig schlechte Laune, wenn mein Rucksack so schwer ist. Deswegen, also gerade bei meiner ersten Reise hatte ich extrem wenig dabei. Also ich glaube, mein Rucksack hat unter 5 Kilo gewogen. Es war aber auch Hochsommer, ne? Ich bin im 3. August oder so bin ich losgelaufen. Genau, also das wäre für mich so das A und O, so wenig wie möglich. Dann, ich weiß, das ist schwierig und die meisten werden es nicht machen. Jetzt noch schwieriger als da. Ich bin ja, wie gesagt, 2008 das erste Mal gelaufen, das ist ja schon ein bisschen her. Da hatte ich sowieso noch kein Smartphone, aber ich hatte ein normales Handy. Und das hatte ich auch erst dabei, habe es aber nach 3 Tagen nach Hause geschickt. Und auch das würde ich, wenn man es sich traut und zutraut, echt empfehlen. Also, weil das bringt einfach sehr viel Abstand und sehr viel Präsenz. Und man muss sich halt anders behelfen, geht viel mehr in Kontakt und ist auch viel mehr in Ruhe, ist halt nicht erreichbar, ne? Und das waren alles Sachen, die für mich sehr wichtig waren, ja.
Ja, Kontakt vor Ort, klar. Man kommt ja auch vor allen Dingen in Kontakt mit sich. Aber das passiert natürlich besonders, wenn man dann alleine unterwegs ist. Aber du hast auch Erfahrungen mit Pilgern zu zweit, nämlich mit einem sehr besonderen Menschen, deiner Tochter. Mhm. Du bist mit ihr schon gepilgert und zwar sowohl, als sie ein Kleinkind war, als auch dieses Jahr im Teenageralter. Erzähl mal davon.
Ja, also das ist ein ganz besonderer Bezug von meiner Tochter auch zum Jakobsweg, weil ich bei meiner ersten Pilgerwanderung ganz am Ende bei Kilometer Null habe ich ihren Vater kennengelernt. Und der ist Engländer und im Prinzip kann man sagen, sie ist ein Jakobswegkind. Das war sehr kurz, sehr schön und dann auch schnell nicht mehr vorhanden, die Verbindung sozusagen. Aber meine Tochter war eben da. Und das war einer der Gründe, warum ich eben doch zurückgekommen bin, weil ich auf einmal festgestellt habe, ich bin nicht mehr alleine. Und ich wollte aber, nachdem ich das erste Mal eben da auf dem Camino Frances war, eigentlich immer wieder dahin. Jetzt war ich aber erstmal wieder halt in Bonn mit Baby und so weiter. Da hat man ja andere Dinge zu tun oder es war für mich auch nicht vorstellbar, direkt mit so einem kleinen Baby alleine auch noch. Mhm. Und dann habe ich aber eigentlich die ganze Zeit gewartet sozusagen, bis ich endlich wieder auf den Camino konnte und habe das dann das erste Mal ausprobiert, als meine Tochter 4 war. Da sind wir das erste Mal zusammen nach Spanien gereist und da war ich auch das erste Mal mit ihr in Pilgerherbergen und so. Da sind wir natürlich minimale Etappen gewandert, ne? Und jetzt auch nicht Tage am Stück und so. Das war einfach so ein Ausprobieren. Und dann hatte ich mir überlegt, wie kann ich jetzt irgendwie Zeit da verbringen, aber halt nicht kontinuierlich wandern. Und dann habe ich angefangen mit meinen Freiwilligtätigkeiten, da als Freiwillige. Ich habe dann, als sie 4 war, mir das erste Mal eine Herberge gesucht, die mich als Freiwillige genommen haben. Das war beim ersten Mal nur eine Woche. Da habe ich halt mit meiner Tochter zusammen dann da diese Herberge geschmissen, ganz alleine. Schön. Genau. Das war so eine Probe. Das war natürlich auch krass. Also ich war da auch für alles verantwortlich und es war auch eine riesen alte Kirche. Für die hatte ich auch den Schlüssel und musste mich da um die Pilger kümmern und so. Und aber da habe ich gemerkt, es geht irgendwie. Und dann habe ich, als sie 5 war, das noch mehrmals wieder gemacht. Einmal war ich für 3 Monate mit ihr sogar in der privaten Herberge als Freiwillige. Und dann noch 2-mal jeweils einen Monat in einer Herberge in Leon von einem Kloster. Also wieder als Freiwillige.
Du hast es richtig von der anderen Seite auch kennengelernt.
Absolut,
nicht nur als Pilgerin.
Genau. Und dann, als sie 6 geworden ist, habe ich beschlossen, dass ich jetzt anfange, mit ihr den ganzen Camino zu gehen, aber halt in Stücken, ne, weil dann war sie ja auch schulpflichtig und Es ging nur noch in den Ferien und so. Und dann haben wir, genau, als sie 6 war, mit der Pyrenäenüberquerung angefangen. Das finde ich auch immer noch selber wahnsinnig beeindruckend, dass das funktioniert hat. Und dann sind wir eigentlich jedes Jahr mindestens einmal wiedergekommen, wurden dann irgendwann gestoppt von Corona. Da hatten wir 3 Jahre sogar, haben wir Pause gemacht. Ja, und dann bin ich den ganzen Weg mit ihr durch. Also wir haben auch an den absurdesten Orten dann zum Teil aufgehört, in irgendwelchen Dörfern. Dann musste man da irgendwie immer wieder hinkommen und so. Und jetzt, letztes Jahr, als sie 14 war, sind wir in Santiago angekommen. Und dieses Jahr sind wir von Santiago noch nach Finisterre gelaufen.
Oh, Wahnsinn. Und die macht das ganz tapfer mit.
Also für die ist das halt irgendwie total normal, ne? Also die wundert sich immer, was, es gibt Leute, die haben noch nie in Pilgerherbergen übernachtet, das ist ja komisch. Und es war halt jetzt nochmal spannend, wie ist das mit einem Teenager, ne? Also ich wusste auch gar nicht, ob sie da noch Lust drauf hat und so, aber wir haben es dann eben letztes Jahr ausprobiert und es ist super. Also die läuft halt jetzt fitter und weiter als ich. Und klar ist sie zwischendurch genervt und oder wir sind genervt voneinander oder so, aber eigentlich hat sie da Bock drauf. Also
schön, es ist ein unglaublich prägendes Erlebnis für so einen jungen Menschen und auch ein gutes Vorbild, wie nachhaltiges Reisen funktioniert. Denn wenn man mal so eine Checkliste durchgeht, allein dieses fürs Zu-Fuß-Gehen bekommt ja das Pilgern für die Ökologie bereits volle Punktzahl. Wie ist das denn mit der Anfahrt sonst? Beim ersten Mal bist du komplett hingelaufen, mehr oder weniger mit Unterbrechung, aber wie ist sonst die Anreise?
Wir sind auf so viele verschiedene Arten da schon hingekommen. Ich bin mit meiner Tochter schon mit dem Bus hingefahren, also ich glaube, mit einem Stopp in Freiburg sind wir dann irgendwie 19 Stunden bis Barcelona und dann von Barcelona. In Spanien gibt es ja super viele von diesen Überlandbussen, ne? Mit dem Bus, dann sind wir mit einer Mitfahrgelegenheit, hatten eine Mitfahrgelegenheit bis Bayonne in Südfrankreich. Dann habe ich einmal ausfindig gemacht, dass es so Pilgergesellschaften gibt, die regelmäßig Reisen nach Lourdes organisieren. Und da war ich auf meinem ersten Weg auch schon. Und dann habe ich gedacht, ach ja, Lourdes, das ist ja super, das ist ja schon mal nah an Saint-Jean. Und dann habe ich mal so eine Pilgergesellschaft kontaktiert. Dann sind wir mit so einem Pilger-Sonderzug mitgefahren. Das war auch eine abgefahrene Erfahrung. Dann habe ich mal so eine bayerische Pilgergesellschaft kontaktiert, die mit Reisebussen auch nach Lourdes gefahren sind. Da durften wir dann auch mit so einem bayerischen Reisebus mitfahren und ab und an sind wir natürlich auch mal geflogen, ne? Also
ja. Da, wo gepilgert wird, da entsteht ja auch sofort eine Infrastruktur. Und das war schon im Mittelalter und in der Antike so, da entstehen Herbergen, Kirchenbauten, da werden Souvenirs verkauft. Da ist ja ein ganz großer Rummel drumherum teilweise. Ich war auch mal in Fatima in Portugal und das hatte mit Besinnlichkeit so gar nichts mehr zu tun. Spiritualität hat man da wirklich gesucht und nicht gefunden. Das hatte schon echt was vom massentouristischen Auflauf. Das wird in Santiago wahrscheinlich ähnlich sein, wenn die Pilger da ankommen, oder?
Ja, also das ist ja von vielen auch der Kritikpunkt, ne? Die dann auch sagen, nee, der Camino Francés, der ist mir zu touristisch und der ist zu voll und es ist nicht mehr dasselbe wie früher und so. Also ich muss sagen, ich habe da ehrlich gesagt eine ganz andere Position. Mir geht das nicht so. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas, eine bestimmte Stimmung oder Atmosphäre oder so, die für mein Gefühl irgendwie nicht kaputt gehen kann. Ich meine, klar finde ich es auch mal zu voll oder finde es dann schöner, wenn es ein bisschen weniger Leute unterwegs sind oder so. Oder es gibt diese Bus-Pilger-touristischen Sachen, die dann irgendwie nerven. Aber im Prinzip, ich empfinde es nicht als so sehr störend. Ich glaube aber auch, weil das auch Seiten hat, die ich sehr mag. Also ich hatte ja auf meinem ersten Weg wirklich auch beide Erfahrungen, ne? Dass ich am Anfang eben so ganz planlos und alleine unterwegs war und dann so in die Mega-Infrastruktur eingestiegen bin ab den Pyrenäen. Und ich war dafür sehr dankbar, später halt auch erst recht mit Kind, weil halt einfach, das wird einem sehr einfach gemacht, ne? Du kannst im Prinzip alle paar Kilometer übernachten, du findest immer irgendwas zu essen, du hast immer Leute da, mit denen du in Kontakt treten kannst. Also ich mag vieles daran auch.
Ja. Und ist man denn auf den Wegen auch dann streckenweise auch alleine und einsam? Und dann kommt man abends irgendwo an und dann ist unter Umständen eine Herberge von 200 Leuten. Wie wird man damit fertig?
Naja, also ich würde jetzt schon sagen, auf dem Hauptweg, dass man da wirklich einsam ist, also das ist schon selten. Es kommt drauf an, ich war auch schon zu allen Jahreszeiten da. Das kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, zu welcher Jahreszeit du gehst, ne? Also wenn man Einsamkeit möchte, sollte man im Winter gehen. Da ist einfach sehr, sehr, sehr viel weniger los. Ansonsten, ja, es ist irgendwie nicht so richtig logisch. Also manchmal sieht man über Stunden niemanden und denkt, ach, es ist ja wenig los. Und dann auf einmal läuft man in einen nach dem anderen rein. Ja, das ist wirklich so eine Mischung. Ne? Aber man kann schon sagen, also auf dem Camino Frances ist viel los. Und vor allem diese Compostela, diese Urkunde, die ist mir jetzt persönlich völlig wurscht, aber manchen Leuten ist die wichtig, die bekommt man halt, sobald man die letzten 100 Kilometer gelaufen ist. Und ab dem Absaria, so heißt der Ort da, 100 Kilometer vor Santiago, also da wird es wirklich voll. Ah. Also das fand ich aber auch wirklich lustig, weil dann hat man wirklich teilweise das Gefühl, das ist wie so ein Party-Camino. Also da laufen auch Leute mit Musik und in Gruppen, komplette Schulklassen laufen da und so. Ist irgendwie auch spannend, finde ich.
Ja, Pilgern ist ja auch ursprünglich religiös motiviert. Jetzt hast du die Urkunde schon angesprochen. Hast du feststellen können, ob das bei Pilgern noch eine Rolle spielt, also dieses Religiöse, oder ist das mehr Folklore?
Es ist einfach alles dabei und das ist auch eine der Sachen, die ich an dem Camino so gerne mag. Also ich finde, es ist einfach, es sind super viele Länder dabei. Das war für mich auch, oder ist es immer noch so eine nicht endende Faszination, was man da für Leute trifft aus Ländern, von denen ich noch nie gehört habe. Alle Altersgruppen, sozial verschieden, natürlich jetzt nicht total extrem verschieden, aber und auch die Motivationen sind total verschieden. Ne? Also du triffst Leute, die machen das als Sport, andere Leute machen das, weil sie gern wandern. Dann gibt es wieder Leute, die es machen, weil sie irgendein Thema mit sich rumtragen, also gar nicht wenige. Ja, was weiß ich, jemand ist gestorben, eine schlimme Krankheit, eine Trennung, irgendwie sowas. Religiöse Motivationen genauso. Also es gibt auch sehr, sehr religiöse. Ich fand vor allem, was mich überrascht hat, aus Südkorea sind ja sehr viele Leute da. Mhm. Und die Katholiken aus Südkorea, die sind wirklich sehr katholisch. Also, und auch das spiegelt sich auch in den Herbergen. Ne? Es gibt alles. Also es gibt eben Klosterherbergen, wo halt auch gebetet wird oder Pilgersegen angeboten werden. Es gibt sozusagen so staatliche Herbergen, Municipales heißen die. Dann gibt es private, es gibt welche, die sind total touristisch, es gibt welche, die sind total esoterisch, ist irgendwie alles dabei.
Ja, ich kriege langsam eine Idee davon, warum Pilgerweg und nicht einfach einen anderen Fernwanderweg, wenn du so darüber sprichst. Genau, auf die Frage, wo der Jakobsweg beginnt, ist die Standardantwort, und jetzt verzeiht man mir hoffentlich mein schlechtes Spanisch, El camino comienza en su casa, also der Weg beginnt bei dir zu Hause. Ich mag die Antwort wegen dieser Vielschichtigkeit. Wie verstehst du den Satz?
Also ich würde das gar nicht vorher so verstehen, könnte man natürlich auch, und in meinem Fall stimmte es ja auch beim ersten Mal. Für mich ist das ein Satz, den man oft hört, wenn man fertig ist mit Pilgern, dass dann eigentlich der eigentliche Camino beginnt sozusagen, weil das da zu sein im Vergleich vielleicht einfacher ist. Ja? Also man hat irgendwie so ein klares Ziel, ist die ganze Zeit unterwegs und hat sich vielleicht irgendwas vorgenommen oder wünscht sich Veränderungen im Leben und so weiter. Und während man da unterwegs ist, denkt man auch so, ja toll, es ist alles ganz anders und so. Und dann kommt der große Knackpunkt, wenn man dann eben doch zurückkehrt, ja, wie das ja die meisten tun, in sein normales Umfeld, in die alten Strukturen und so weiter. Dann einfach zu sehen, okay, wie kann ich hier jetzt meinen Weg fortsetzen?
In dieser Fremde, wir haben ja gehört, Pilgern kommt von der, sich der Fremde aussetzen. Wird man da in der Fremde wieder ein bisschen vertrauter mit sich?
Also für mich war es halt so, dass man, was mir wahnsinnig gut getan hat, ist diese Reduzierung auf so elementar wichtige Dinge. Das fängt ja schon an mit sehr wenig Besitz sozusagen. Ja, also sehr wenig Dinge dabei zu haben, jeden Tag neu zu gucken, wo gehe ich hin, wo lande ich, wo schlafe ich. Ich muss mich einfach um meine ganz basalen Bedürfnisse kümmern. Ne? Es gibt eigentlich ja immer so einen gleichen Rhythmus. Man läuft morgens früh los, kommt irgendwann an, muss seine Sachen waschen. Gerade wenn man wenig dabei hat, muss man wirklich jeden Tag waschen, sich sein Bett suchen, das beziehen, duschen, sich was zu essen organisieren. Das sind irgendwie so ja ganz simple Dinge und mir hat das irgendwie so wahnsinnig gut getan, auch eben in der Form von Kontakt zu sich selbst. So. Und auch bei den freiwilligen Tätigkeiten ist es ganz ähnlich, weil da macht man auch ganz naheliegende Dinge. Ne? Die Pilger kommen, man muss denen zeigen, wo ist ihr Bett und so weiter, sich um die kümmern. Am nächsten Morgen sind die weg, dann muss man einfach putzen, dann muss man irgendwie sich um, was weiß ich, das Essen kümmern und so. Also das war für mich wahnsinnig angenehm einfach.
Das eine ist ja so das Alltägliche und die Organisation, das andere ist ja das Laufen.
Mhm.
Und wenn man jetzt so unterwegs ist, für wen ist das fordernder, das Pilgern, für den Geist oder für den Körper?
Puh. Ja, Also das kann man nicht pauschal beantworten. Das kommt auch darauf an, was für Päckchen du mitbringst, würde ich sagen. Ne?
Mhm.
Also für mich war das Seelische oder Geistige definitiv viel, viel, viel schwerer. Also gerade auf meinem ersten Camino habe ich das Gefühl, ich bin da mit einer Leichtigkeit durchgegangen. Also ich hatte auch keine einzige Blase, kein Knieproblem, kein Rückenproblem, gar nichts. Klar ist man zwischendurch erschöpft und bei mir war es auch eben da wahnsinnig heiß. Das fand ich eher eine Wohltat. Also ich empfinde das auch nach wie vor einfach als was ganz Natürliches. So. Das ist einem so inne, so finde ich, dieses Laufen. Das hatte für mich nichts von Überwindung oder Anstrengung oder so.
Und dieser Rhythmus des Gehens, den man dann ja auch findet, überträgt er sich also auch ein bisschen auf die Gedanken, dass da, dass so Geist und Körper vielleicht auch mal wieder in Kontakt kommen und nicht so.
Ja, also fand ich schon. Das hatte was sehr Beruhigendes. Also ich hatte ja eben, wie gesagt, auch kein Handy dabei oder sonst irgendwelche Sachen zum Musik hören oder so. Ne? Also ich finde, man hat halt auch wenig anderen Input so oder halt nur das, was man eben da auf dem Weg sieht oder die Leute, die man trifft und findet so im Idealfall sehr zum eigenen Tempo. Also das würde für mich auch zu den Sachen gehören, die ich Leuten empfehlen würde, die den Weg selber gehen wollen oder irgendeinen Weg, darauf zu achten, im eigenen Tempo zu gehen und das zu finden. Weil ich glaube, oder meine Erfahrung auch, als ich da als Freiwillige in den Herbergen war, das machen viele in Anführungsstrichen falsch, weil man halt auch, gerade wenn man alleine geht, dann vielleicht so wahnsinnig froh ist, dass man Leute findet und denkt, ah, hurra, jetzt habe ich hier meine Gruppe gefunden. Und dann gehen viele eben in Gruppen zusammen, passen sich dann dem Tempo an von anderen. Die gehen dann vielleicht viel schneller, als man selber gehen würde. Und ich habe oft das Gefühl, das geht nach hinten los. Also sowohl körperlich als auch was so das bei sich sein und auch dann so die bleibende Offenheit so betrifft.
Gehst du, wenn du heute losgehst, mit einem inneren Ziel los?
Wenn ich jetzt auf dem Camino wieder fahre?
Ja.
Eigentlich immer wieder dieses Gefühl so wieder zu finden, was mich da so begeistert hat. Also ich habe das einfach als sehr spezielle Atmosphäre da erlebt, eben auch ganz anders, als ich das von anderen Orten und Reisen kenne, nämlich einfach, dass die Leute generell irgendwie offener sind und das trifft auch auf mich zu, dass ich einfach da das Gefühl habe, ich bin irgendwie offener und kann mich besser connecten, auch so, sowohl mit mir selbst als auch mit anderen und dass dieses Gefühl von Verbundenheit und das ist was ich sehr schön finde und was ich da auch immer wieder suche. So.
Und wie wirken sich deine Pilgererfahrungen auf deine literarische Arbeit aus? Das würde mich interessieren.
Oh. ich habe tatsächlich einen längeren Text geschrieben, also für mich länger, der ist 200 Seiten lang, im Prinzip über diesen Weg. Ne? Das ist nicht hundertprozentig autobiografisch, aber orientiert sich sehr daran, also die Hauptfigur läuft von zu Hause los und läuft durch Deutschland und Frankreich und in Spanien auf dem Camino und dann überquert sie noch den Atlantik und ist dann in den USA unterwegs und so. Also es geht ein bisschen weiter, aber ja, das fließt auf jeden Fall immer wieder in meine Texte ein. Also auch jetzt in die kürzeren Texte, da gibt es ein paar Camino-Texte.
Schreiben. Im Schreiben wendet man sich ja schon wieder auch an andere und du hast schon irgendwie anklingen lassen, dass das Begegnen mit anderen vor Ort auf dem Pilgerweg auch einen sehr großen Raum einnimmt und sehr bedeutsam ist. Lernt man denn beim Pilgern anders mit sich umzugehen und zu kommunizieren und mit der Umwelt? Also ich denke jetzt nicht nur vor Ort, wo du gesagt hast, du bist jetzt da sehr viel offener, sondern das eben wieder mit nach Hause zu nehmen.
Also ob man das jetzt pauschal lernt, das kommt ja wieder sehr auf die Person selbst an, ne? Und auf deinen Grad an Offenheit, der so möglich ist für jeden. Also ich finde auf jeden Fall, es bietet die Chance, das zu tun. Und für mich alleine schon ist auch das mit den Sprachen zum Beispiel. Also das habe ich auch sehr mitgenommen, meine neuesten lyrischen Texte. Da ist im Januar mein letzter Gedichtband erschienen. Die sind auch gemischt, also da gibt es welche, die sind Deutsch, Englisch, Spanisch gemischt zum Beispiel und ich glaube auch, dass das was ist, was mit aus dieser Erfahrung kommt, weil man einfach ja auch permanent die Sprache wechselt. Also ich finde allein schon das erzeugt eine große Beweglichkeit im Kopf, wenn man denn irgendwie sich in anderen Sprachen verständigen kann, ne? Aber das kann man natürlich lernen und das ist für mich allein schon eine ganz andere Vielfalt und Offenheit, als ich die so in meinem, oder als die viele Menschen in ihrem Alltag so haben.
Jetzt leben wir ja in einer Gesellschaft, in der Individualität zumindest vordergründig sehr propagiert wird und als gutes, großes Gut gehandhabt wird oder gehandelt wird. Und das Individuum auch ermuntert wird, eigene Wege zu gehen, Dinge neu zu denken. Jetzt geht man aber auf so einen Pilgerweg, einen Weg, der wirklich schon von tausenden Menschen Jahrhunderte vor einem begangen wurden. Ist das irgendwie ein Widerspruch? Geht man da ausgetretene Pfade?
Ja, gute Frage. Vielleicht hat das auch gerade was Erleichterndes, dass man da mal nicht so den eigenen Weg suchen muss. Also, oder halt dann innerlich mehr Raum hat, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Also für mich hatte das eben auch was wahnsinnig Erleichterndes, wie ich schon gesagt habe, ein klares Ziel zu haben, einen klaren Weg dahin. Der ist auch wirklich sehr deutlich gekennzeichnet. Also man muss sich schon anstrengen, wenn man sich da verlaufen will. Ich glaube, mir ist es einmal gelungen. Und dann findet einen garantiert irgendeinen Dorfbewohner, der einen wieder auf den richtigen Weg schickt.
Ich glaube, mir würde das öfter gelingen.
Ja, aber manchmal kann man auch gar nicht. Man will zum Beispiel vielleicht irgendwo anders lang, weil man zum Supermarkt möchte. Dann kommt irgendjemand an und sagt, no, no, El Camino ist da. So, ja, ich weiß, ich wollte nur kurz zum Supermarkt. Also das ist einfach ganz klar gekennzeichnet. Und also ich fand, das hatte mal, ja, auch wie so eine Pause von diesem ständigen Suchen, wo will ich hin, wo muss ich lang und so. Ich fand, das hat was sehr Wohltuendes und eben auch, dass das sehr viele Menschen schon vor einem gegangen sind, nach einem tun werden und auch parallel tun. Das hat ja auch was wahnsinnig Verbindendes. So, alle Leute, die da sind, haben das gleiche Ziel.
Ja, wie geht's denn jetzt weiter, Maria? Hast du schon die nächsten Pläne?
Ja, also dieses Jahr war es tatsächlich so, dass wir in den Pilgerherbergen, das ist ja auch sehr speziell mit dem Schlafen da, ne? Manche lieben es, andere hassen es. Ich habe es eigentlich immer sehr geliebt. Jetzt hatten wir dieses Jahr wirklich also mehrere Nächte nacheinander, wo wir beide so unglaublich schlecht geschlafen haben, dass ich irgendwie nach der fünften Nacht zu meiner Tochter gesagt habe, sag mal, sollen wir mal einen Pauschalurlaub machen? Und sie hat auch gesagt, die so, ja. Aber gleichzeitig, kurze Zeit später, haben wir dann auch schon wieder überlegt, welchen Camino wir jetzt als nächstes gehen. Also eine Idee wäre natürlich einfach wieder von vorne anzufangen, aber aktuell denken wir jetzt über den Camino Portugues nach. Ja. Einmal, weil es ein sehr schöner Weg auch sein soll, der auch teilweise an der Küste entlang führt. Und dann hat er auch noch zwei Länder und ist nicht so lang.
Ist das der von Süden von Portugal, von einmal Porto. Parallel zur Küste?
Ja, aber der geht dann relativ schnell ins Landesinnere und genau, landet auch in Santiago halt. Mhm.
Ja, mit diesem Ausblick auf schöne Pilgerreisen kommen wir auch schon zum Ende unseres Gespräches. Es fehlt aber noch die Staffelfrage, Maria, nämlich für den nächsten darfst du eine Frage hinterlassen. Und was würde dich denn so interessieren?
Also mir sind da mehrere Ideen gekommen. Ich habe mich überlegt, was mich am meisten interessieren würde, wenn du genug Geld hättest, also Geld würde keine Rolle spielen und du wärst nicht beruflich oder familiär gebunden, was würdest du machen?
Ja, darüber werde ich nachdenken. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, Maria. Pilgern, der steht nämlich schon länger auf meiner To-Do-Liste und ist jetzt gleich in der Liste noch etwas weiter nach oben gerutscht nach unserem Gespräch. Vielen Dank.
Danke auch.
Ja, bisher hatte ich leider noch keine Gelegenheit, in einem Gedicht oder Erzählband von Maria zu stöbern, aber das werde ich jetzt in den Weihnachtsferien definitiv nachholen. Und wahrscheinlich sind Marias Bücher bei dem einen oder anderen von euch jetzt ebenfalls auf der Wunschliste gelandet. Und damit der Wunsch nicht unerfüllt bleibt, schreibe ich euch Titel und Bezugsquellen in die Shownotes. Also, falls euch Pilgern reizt, ihr aber Bedenken habt, euch auf eigene Faust ins Abenteuer zu stürzen, findet ihr auf unserer Homepage www.wirsindanderswo.de auch Reiseveranstalter, die Pilgerreisen organisieren, mit und ohne Kind. Mehr nachhaltigen Urlaub gibt es auch im Anderswo-Magazin. Die Ausgabe 2025 ist soeben erschienen und kann bei uns bestellt werden. Aber jetzt seid ihr gefragt. Seid ihr schon mal gepilgert? Uns interessieren eure Erfahrungsberichte und Kommentare, zum Beispiel auf unseren Social-Media-Kanälen. Wie ihr uns erreicht, auch das verlinke ich euch in den Shownotes. Ja, danke fürs Zuhören und bis bald, eure Christina Kühne.